Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 6. September 2023, gleich dem 14. Schahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Arba'in, Millionen Muslime kommen in Kerbala zusammen. Irans Verteidigungsminister, alle Waffenembargos laufen im Oktober aus. Irans UN-Botschafter, Mitglieder des Sicherheitsrats sollten Sanktionen nicht missbrauchen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Arba'in, Millionen Muslime kommen in Kerbala zusammen. Millionen Muslime aus der ganzen Welt haben sich auf die Arba'in-Pilgerreise nach Kerbala im Irak begeben, wo Imam Hussein, Friede sei mit ihm, den Märtyrertod erlitt. Sie nehmen an den Trauerzeremonien für den Enkel des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, teil. Diese Menschen nehmen am heutigen Mittwoch an den Trauerprozessionen anlässlich von Arba'in teil. Der Arba'in-Tag ist der 40. Tag nach dem Märtyrertod von Imam Hussein, dem dritten Imam der Schiiten, und seinen 72 Gefährten in der Schlacht von Kerbala im Südirak im Jahr 680 nach Christus. Erste Schätzungen zufolge nahmen in diesem Jahr bisher mehr als 30 Millionen Menschen, darunter auch Iraner, an den Prozessionen im Irak teil. Die Fußmärsche in Richtung Kerbala beginnen schon viele Tage vor Arba'in und die Pilger nähern sich auf verschiedenen Routen den heiligen Schreinen in Kerbala. Eine der Hauptrouten ist der 80 Kilometer lange Weg zwischen den heiligen irakischen Städten Najaf und Kerbala. Laut irakischen Medienberichten von letzter Woche stehen in diesem Jahr nahezu 13.000 Versorgungsstationen, also Mukebs, bereit, um den Pilgern zu helfen. Unterdessen organisieren diejenigen, die nicht in den Irak reisen konnten, den Arba'in-Tag in ihren Städten, wie auch in Teheran. Tausende Iraner nehmen in der Hauptstadt an einem symbolischen Marsch von Imam Hussein Platz, Friede sei mit ihm, zum heiligen Schrein von Hazrat Abdul Azim Hassani in Rey im Süden Teherans teil. Diese Prozessionen steht unter dem Motto, die von Arba'in zurückgebliebenen. Insgesamt geht man davon aus, dass 4 bis 5 Millionen Menschen in iranischen Städten an solchen Prozessionen teilnehmen. In einem Telefongespräch mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein am Dienstag brachte Außenminister Amir Abdullahian seine Dankbarkeit gegenüber der irakischen Regierung und dem irakischen Volk für ihre herzliche Gastfreundschaft während der Arba'in-Prozessionen zum Ausdruck. Amir Abdullahian ging auf die Bedeutung des Anlasses ein und sagte, dass die ordnungsgemäße Durchführung des millionenstarken Arba'in-Marsches durch den Irak ein Zeichen für die Macht und Stabilität in dem befreundeten Bruderland sei. Irans Verteidigungsminister: Alle Waffenembargos laufen im Oktober aus. Der iranische Verteidigungsminister, Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, hat bekannt gegeben, dass alle ungerechtfertigten Waffenembargos, die gegen das Land verhängt wurden, im kommenden Monat auslaufen werden, und brachte damit die Bereitschaft Irans zum Ausdruck, die Verteidigungsbeziehungen mit allen unabhängigen Ländern auszubauen. In einem in der Zeitung Al-Wefar.ir veröffentlichten Artikel betonte der Minister, dass die iranische Verteidigungspolitik Frieden, Freundschaft, Stabilität und Sicherheit mit allen Ländern und für alle Länder anstrebe. Ashtiani sagte, das iranische Verteidigungsministerium sei im Rahmen der aktiven Verteidigungsdiplomatie bereit, verteidigungs- und strategische Beziehungen mit allen unabhängigen Ländern aufzubauen und auszubauen, insbesondere mit regionalen Nachbarn und muslimischen Ländern, basierend auf dem Prinzip der kollektiven Sicherheit, des gegenseitigen Respekts und der Konsolidierung von Frieden und Stabilität. Im Juni behauptete Reuters, europäische Diplomaten hätten Iran mitgeteilt, dass sie planen, die im Oktober auslaufenden EU-Sanktionen gegen ballistische Raketen aufrechtzuerhalten. Die Sanktionen der Europäischen Union gegen ballistische Raketen Irans laufen gemäß einer UN-Resolution, in der das Atomabkommen von 2015 verankert ist, am 18. Oktober aus. Die Nachrichtenagentur zitierte 4 ungenannte Quellen mit der Aussage, dass der angebliche Einsatz iranischer Drohnen durch Russland gegen die Ukraine und die Möglichkeit der Weitergabe ballistischer Raketen an Russland zu den Gründen für die Beibehaltung der Sanktionen gehöre. Es ermöglichte eine begrenzte Sanktionserleichterung für die Islamische Republik Iran, die sich wiederum bereit erklärte, einige Aspekte ihres Nuklearprogramms zu ändern. Die USA verließen das Abkommen jedoch im Jahr 2018 im Rahmen der sogenannten Maximaldruckpolitik des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegen Iran und verhängten alle Sanktionen erneut, die das Abkommen aufgehoben hatte. Die Verbündeten der USA in dem Abkommen, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, beugten sich daraufhin dem Druck Washingtons, indem sie sich an die US-Sanktionspolitik hielten und ihre Handelsaktivitäten mit Teheran einstellen. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Abkommens begannen im April 2021. Die Gespräche kamen jedoch ins Stocken, da Washington sich weigerte, Garantien dafür zu geben, dass es nicht erneut aus dem Abkommen aussteigen werde. Irans UN-Botschafter: Mitglieder des Sicherheitsrats sollten Sanktionen nicht missbrauchen. Der Botschafter und ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Amir Saidi Ravani, betonte, die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats müssen davon Abstand nehmen, Sanktionen als Deckmantel für ihre illegalen einseitigen Handlungen oder als Waffe zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele gegen Länder zu missbrauchen, die auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats stehen. Ravani sagte auf der Sitzung des Sicherheitsrats am Dienstag, die Sanktionen des Sicherheitsrats sollten einer detaillierten Evaluierung und kontinuierlichen Überprüfung im Hinblick auf die tiefgreifenden humanitären Folgen dieser Maßnahmen unterzogen und gegebenenfalls ausgesetzt oder beendet werden. Er fügte hinzu, Sanktionen und einseitige Zwangsmaßnahmen haben keine Rechtsgrundlage und verstoßen eindeutig gegen das Völkerrecht und die UN-Charta und schaden dem einfachen Volk sowie dem Wohlstand und Fortschritt der Länder. Der iranische UN-Botschafter hob weiter hervor, bei allen seinen Entscheidungen muss sich der Sicherheitsrat an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen orientieren und unter Vermeidung von Eingriffen in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sein Handeln im Einklang mit der Aufgabenbeschreibung der Charta der Vereinten Nationen steht. Der leitende Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen erklärte, jeder Versuch, die internen Verfahren des Sicherheitsrats, seine etablierten Verfahren oder Arbeitsmethoden für politische Zwecke zu missbrauchen, untergräbt die Glaubwürdigkeit und Legitimität des Sicherheitsrats sowie dessen Fähigkeit, die Charta der Vereinten Nationen zu schützen. Er fügt hinzu, bedauerlicherweise haben einige Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats die Position der Ratspräsidentschaft missbraucht, um ihre nationalen Interessen voranzutreiben, so auch bei dessen jüngster Sitzung zur Resolution 2231 am 6. Juli 2023. Die Ratspräsidentschaft lud ein Mitgliedsland, das nichts mit der Tagesordnung der Sitzung zu tun hatte, zur Teilnahme an der Sitzung ein, eine Handlung, die sowohl unverantwortlich als auch ein klarer Missbrauch der Position der Ratspräsidentschaft ist. Solche unverantwortlichen Handlungen sollten gestoppt werden. Saudi-arabischer Botschafter beginnt Iran-Mission. Der saudi-arabische Botschafter begann seine Mission in Iran und sagte, dass Riad eine Ausweitung der Beziehungen zu Teheran in Richtung weitere Horizonte beabsichtige. Bei seiner Ankunft in Teheran am Dienstag sagte Abdullah bin Saud al-Ansi, dass die Anweisungen der saudischen Führung die Notwendigkeit betonten, die Beziehungen zu verbessern und die Kommunikation und Treffen zwischen dem Königreich und Iran zu intensivieren, hin zu weiteren Horizonten. Wie die saudische Presseagentur SPA berichtete, die beiden Seiten einigten sich bereits im März 2023 darauf, die diplomatischen Beziehungen nach einem von China vermittelten Abkommen nach 7-jähriger Aussetzung der diplomatischen Kontakte wieder aufzunehmen. Saudi-Arabiens Vision 2030 ist ein Fahrplan, der alle Aspekte der Zusammenarbeit widerspiegelt, auf denen aufgebaut werden kann, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu verbessern, fügte Al-Ansi hinzu. Er wies ferner darauf hin, dass eine verstärkte Zusammenarbeit beiden Ländern zugutekomme und das Vertrauen zwischen ihnen festigen werde. Die beiden Länder werden die Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Perspektive fördern, die die Grundsätze der guten Nachbarschaft, des Verständnisses, des konstruktiven und zielgerichteten Dialogs und des gegenseitigen Respekts festlegt, erklärte er. Iran eröffnete im Juni 2023 offiziell seine Botschaft in Riad, gefolgt von seinem Konsulat im Jeddah und einer Repräsentanz bei der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC. Die saudi-arabische Botschaft in Teheran und das Konsulat in Mashhad haben ihren Betrieb ebenfalls wieder aufgenommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Hossein Sedri mit dem Titel Mashq.
یه پهلوون با مشک آب داره میره سمت فرات، باید بره آب بیاره به خاطر طفل روبا. وقتی میره تو الغمه میخواد لباشو تر کنه، به یاد بچه ها میگه آب حرم واجب تره، آب حرم واجب تره. مشکو پوره آب میکنه، این رو رو دوشش میذاره، دشمن میگه که نباید از الغمه آب بیاره. مشکو رو دوشش میبینن، دستاشو میکنن جدا، بچه ها میگن کمو آب نمیخوایم فقط بیاد. این پهلوون به تنهایی باز همه رو حریف میشه، میگن که مشکو بزنی شاید که ناامید بشه. علی رو یادش میاره، دستشو لازم نداره، پا میشه یا علی میگه مشکو با دندون میاره، مشکو با دندون میاره. مشکو که با تیر میزنن، امیدش نامید میشه، سقا بدون مشک دیگه از زندگی خسته میشه. با دیدن این ماجرا میگه خواهد رک اخا، رو میکنه به خیمه ها، میگه داداش حسین بیا. مشکو پره آب میکنه، اون رو رو دوشش میذاره، دشمن میگه که نباید از الغمه آب بیاره. مشکو رو دوشش میبینن، دستاشو میکنن جدا، بچه ها میگن کمو آب نمیخوایم فقط بیاد.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, nachdem wir im letzten Teil über Havar, die Gemahlin Adams, gesprochen und auf Verse über die Erschaffung der ersten beiden Menschen hingewiesen haben, möchten wir dieses Mal mit Hilfe des Korans die Persönlichkeit der edlen Mariam, gegrüßt sei sie, vorstellen. Der Islam bringt Maria, die im Arabischen Mariam genannt wird, Hochachtung entgegen. Sie ist die einzige Frau, die im Koran direkt mit ihrem Namen erwähnt wird. Die Sure 19 wurde sogar nach ihrem gesegneten Namen benannt. Ihr Name wird im Koran öfters erwähnt als in der Bibel. Der Koran bestätigt mit Versen über den Glauben und die Sittsamkeit Mariams, gegrüßt sei sie, ihre hervorragenden moralischen Tugenden. Mariam ist eine Nachkommin aus dem Geschlecht des Propheten Suleiman, sprich Salomo, und ihr Vater Imran ist einer der Propheten Gottes. Imran und seine Gemahlin Hannah, Anna, wünschten sich jahrelang vergeblich ein Kind. Da offenbarte Gott dem Imran, dass er ihm einen Sohn schenken werde, der Kranke heilt und mit Gottes Erlaubnis Tote wieder lebendig macht und ein Gesandter unter den Israeliten sein wird. Die Nachricht von der Geburt des verheißenen Kindes sprach sich herum. Zu der Zeit erwartete das Volk den Messias und hoffte, durch ihn von allem herrschenden Unrecht befreit zu werden. Als Hannah schwanger wurde, war sie aufgrund der Offenbarung, die Imran von Gott erhalten hatte, sicher, dass ihr Kind jener verheißene Junge sei. Daher gelobte sie, dass ihr Kind im Gotteshaus dienen sollte. Über dieses Gelöbnis der Hannah heißt es in der Sure 3, Ali Imran, im Vers 35: Erinnert euch, als die Frau Imrans sagte: Mein Herr, ich gelobe dir das, was in meinem Leib ist, und weihe es dir. Nimm es von mir ab. Du bist der, der alles hört und weiß. Als das Kind auf die Welt kam, war es wider Erwarten seiner Mutter ein Mädchen. Hannah wusste nicht, dass Gott ihrem Gemahl und ihr die Geburt Isas, Jesus, gegrüßt sei er, verheißen hatte und dass Gott es wollte, dass sie, Hannah, eine edle Tochter gebärt, die es würdig war, den Propheten Jesus zur Welt zu bringen. Über die Verwunderung Hannas bei der Geburt ihrer Tochter Mariam heißt es im Vers 36 der Sura Ali Imran weiter: Als sie, Hannah, mit ihr niederkam, sah sie, dass es ein Mädchen war, und da sagte sie: Mein Herr, ich habe da ein Mädchen geboren. Gott wusste doch besser, was sie geboren hatte. Ein männliches Kind ist eben nicht wie ein weibliches. Ein Mädchen kann nicht wie ein Junge im Hause Gottes dienen. Und ich habe sie Mariam genannt, und ich suche bei dir Zuflucht für sie und ihre Nachkommenschaft vor dem gesteinigten Satan. Hannah bedauerte es, dass ihr Kind ein Mädchen war, weil bis dahin niemals Mädchen für den Dienst im heiligen Tempel vorgesehen worden waren. Daher dachte sie, sie könne ihre Gelöbnis nicht erfüllen. Aber Gott wollte Mariam in seinem Hause aufnehmen. Der Name Mariam, den Hannah ihrem Mädchen gab, war unter den Israeliten ein neuer und ungewöhnlicher Name. Nur vor sehr langer Zeit hatte die Schwester der großen Propheten Musa und Harun, Moses und Aaron, gegrüßt seien sie, auch Mariam geheißen. Hannah, die ihr Gelöbnis erfüllen musste, bereitete ihr Mädchen auf den Tempeldienst vor. Sie brachte ihr Kind zum Tempel. Da der Vater des Kindes, der Prophet Imran, gestorben war, musste sie die Vormundschaft den Tempelpriestern überlassen. Die Volksältesten hatten den Propheten Imran sehr geachtet, und so waren sie gerne bereit, Vormund Mariams zu werden. Sie wetteiferten sogar darum, so dass sie das Los werfen mussten. Das Los fiel auf Zacharias. Zacharias war der Gemahl von Mariams Tante mütterlicherseits und genoss höheres Ansehen als die anderen. Zacharias war außerdem ein Prophet, und dies wirkte entscheidend dabei mit, dass sich die Tempelpriester mit dem Tempeldienst Mariams einverstanden erklärten. Mariam erfuhr eine großartige Erziehung, und sie gelangte an einen so hohen Charakter, dass Gott im Vers 37 der Sure Ale Imran sagt, dass er selber sie erzogen hat. Dies zeigt, dass gemäß dem Koran, Mariam gegrüßt sei sie, zu den großen Persönlichkeiten in der Geschichte der Frauen gehört. An der besagten Stelle in der Sure Ale Imran heißt es: Da nahm sie ihr Herr auf schöne Weise an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen. Er vertraute sie Zacharia an. Zacharia richtete Mariam einen besonderen Platz im Tempel ein, fern der Blicke der Männer, damit sie sich dort unbesorgt ihren gottesdienstlichen Werken widmen konnte. Immer wenn Zacharia zu Mariam ging, fand er bei ihr einen Korb mit verschiedenen Früchten. Eines Tages fragte er Mariam erstaunt: Mariam, woher kommen diese Früchte für dich? Und sie sagte, wie es in dem obigen Vers 37 der Sure Ale Imran weiter heißt: Von Gott. Gott beschert Unterhalt, wem er will, ohne viel zu rechnen. Da wünschte sich Zacharia von Gott auch einen so edlen Nachkommen wie Mariam. Dies entnehmen wir dem nächsten Vers der Sure Ale Imran, nämlich Vers 38. Da, als er sah, wie würdig Mariam war, rief Zacharia zu seinem Herrn und sagte: Mein Herr, schenke auch mir von dir her eine gute Nachkommenschaft. Du erhörst ja das Gebet. Daraufhin erhörte Gott sein Gebet und verhieß ihm Johannes, wie aus dem Vers 39 hervorgeht. Hazrat-e Mariam besaß einen so hohen spirituellen Rang, dass sogar die Engel mit ihr sprachen und ihre Nähe zu Gott bezeugten. Im Vers 42 und 43 der Sure Ale Imran heißt es: Als die Engel sagten: O Maria, Gott hat dich auserwählt und rein gemacht, und er hat dich vor den Frauen der Weltenbewohner auserwählt. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Diese Verse zeigen die Nähe Hazrat-e Mariams zu Gott, dem Ursprung allen Seins. Sie zeigen auch ihre Gottesehrfurcht. Gott hat Mariam mit ihren Tugenden und hervorragenden Eigenschaften für die Geburt von Jesus Christus und die Erfüllung eines gewaltigen Auftrages auserwählt. Im Vers 45 der Sure Ale Imran heißt es: Als die Engel sagten: O Maria, Gott verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Jesus Christus, der Sohn Marias, ist. Er wird angesehen sein im Diesseits und Jenseits und einer von denen, die in die Nähe Gottes zugelassen werden. Die Worte „Er wird angesehen sein im Diesseits und Jenseits“ werden im Koran nur auf Jesus, gegrüßt sei er, angewendet. Zur Beschreibung einer anderen Persönlichkeit wird dieses Merkmal nicht verwendet. Hazrat Jesus wird im Koran auch mit dem Wort Kalimat, Wort, beschrieben. Gemäß der Terminologie des Korans bedeutet Kalimat Geschöpf. Damit wird jenen, die Jesus für den Sohn Gottes halten, zu verstehen gegeben, dass Jesus nicht Gottes Sohn, sondern Gottes Geschöpf ist, genauso wie alle anderen Menschen Gottes Geschöpfe sind. Jesus ist der Sohn der Mariam. Wie kann auch jemand, der von einem Menschen geboren wurde und sich aus einem Embryo entwickelt hat, Gottes Sohn sein?
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Relic mit dem Titel Bil Hussein Ahrar.
تظل غريب لكنك وطن تظل وحيد بس تملي الزمن عطش تذوب وتروي السنن جسد عفير بس جنة عدن أشم ثراك يغمرني نسيم وانا بهواك تاريخي قديم قربني ليك يا جرحي العظيم عشقتك الله يعلم قصيدة تجري في الدم وبالحسين أحرار شعاري في محرم أعوفك وين ما أقدر يا كل ما قلبي يتمنى ولو حافي وعلى المجمع أجي وممنون أتعنى حسين وكل لعيونه أموت وياك وأتهنى حياتي بلا عزا ودمعة مثل موتي بلا جنة صلاة الله وسلام الله على جروحك يا أبو الأكبر ونبكي الخطوة في عمري أعيشك والحزن يكبر إذا طار العطش فيا أحس بغربتك أكثر وردد يا نفس هوني وردد سورة الكوثر أنا العطشان أنا العطشان ذبحني بمصرع المذبوح حسين بسم الله يا دمعي سنتلو الضامي المحروم حسينا وحسيناه وما أدراك ما المظلوم أعوفك وين ما أقدر يا كل ما قلبي يتمنى ولو حافي وعلى المجمع أجي وممنون أتعنى حسين وكل العيون أموت وياك وأتهنى حياتي بلا عزا ودمعة مثل موتي بلا جنة
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1402, 21.03.2023 bis 20.03.2024, das Jahr der Inflationseindämmung und des Produktionswachstums genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Thema des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender, 21. März 1991, vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. In früheren Sendungen wurde bei der Untersuchung des Inflationsbegriffs der Verlauf der Inflation in der iranischen Wirtschaft von 1302, 1932 bis zum Sieg der Islamischen Revolution untersucht. In dieser Sendung wird der Trend der Preissteigerung nach dem Sieg der Revolution untersucht. Der seit den 1350er Jahren, 1971er Jahre, besonders starke Preisanstieg setzte sich auch in den Jahren nach der Islamischen Revolution fort. In der Zwischenzeit erhöhten Faktoren wie auferlegter Krieg, repressive Wirtschaftssanktionen, unverhältnismäßiges Wachstum der Liquidität, Produktionsrückgang, Anstieg der Produktionskosten und Schwankungen der Deviseneinnahmen und so weiter. Die Intensität der Inflation und die Eindämmung der Inflation wurde als eines der wichtigsten Wirtschaftsziele der Regierungen der Islamischen Republik Iran angesehen. Inflationssituation während der Zeit des aufgezwungenen Krieges 1980 bis 1988. Im Jahr 1358, 21.03.1979 bis 20.03.1980 stiegen die Preise langsam an. Der diesjährige Preisanstieg begann vor allem ab November aufgrund der politischen Folgen der Besetzung der US-Botschaft in Teheran, gefolgt vom Wirtschaftsembargo und der Sperrung der Devisenreserven des Landes und verstärkte sich aufgrund psychologischer Faktoren sowie Hortung und Spekulation. Im Jahr 1359-1980 führten die Auswirkungen der Inflation, die durch das Haushaltsdefizit der Regierung, Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten und den starken Anstieg der Staatsausgaben, das Auftreten eines aufgezwungenen Krieges und Störungen in der Verteilung verursacht wurde, zu einem starken Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Der starke Anstieg der Liquidität des Privatsektors, der durch das Haushaltsdefizit der Regierung nach der Revolution verursacht wurde, sowie der Rückgang der inländischen Produktion, führten in diesem Jahr zu einem deutlichen Anstieg der Inflation. Durch das Wirtschaftsembargo kam es in den vom Ausland abhängigen Industriezweigen des Landes zu großen Problemen bei der Versorgung mit Rohstoffen und Vorleistungsgütern und die Produktion einiger Güter wurde beeinträchtigt. Andererseits führte das Wirtschaftsembargo dazu, dass die notwendigen Güter über internationale Zwischenhändler und zu teureren Preisen beschafft wurden. Im Jahr 1361, 21.03.1982 bis 20.03.1983 führte einerseits die Finanzierung des Staatshaushaltsdefizits durch Kreditaufnahme beim Bankensystem und die damit verbundene Erhöhung der Liquidität des privaten Sektors zu einem Anstieg der Inflation, und andererseits verursachten die Einführung der Preiskontrolle und die Rationierungspolitik einen Rückgang der Inflation. Im Jahr 1362 hielten die durch den aufgezwungenen Krieg verursachten Probleme an. Allerdings wurde die Inflationsintensität trotz des relativen Rückgangs der Produktion landwirtschaftlicher Produkte aufgrund der Zunahme des Angebots an Industriegütern und Importgütern einerseits und der Abnahme der Wachstumsrate der Liquidität andererseits verringert. Trotz der Fortsetzung des Krieges und der Auswirkungen der Wirtschaftsblockade ging der Anstieg des Preisindex im Jahr 1363, 21.03.1984 bis 20.03.1985 aufgrund der hohen Öleinnahmen und der relativen Stabilität der wirtschaftlichen und sozialen Lage des Landes sowie der Versorgung mit Rohstoffen und der Inbetriebnahme der Industrien des Landes und der staatlichen Aufsicht für die gerechte Warenverteilung, insbesondere auf der Großhandelsebene, deutlich zurück. Im Jahr 1365 erlebte die Wirtschaft des Landes eine der kritischsten Wirtschaftsperioden. Die Hauptursache der Krise von 1365 war der starke Rückgang des Ölpreises auf den Weltmärkten und der Rückgang der Deviseneinnahmen der Regierung. Der Rückgang der Deviseneinnahmen der Regierung führte einerseits zu einem Rückgang des Imports von Konsumgütern und zu einem Rückgang der Produktion der vom Ausland abhängigen Industrien des Landes und andererseits zu einem Anstieg des Staatshaushaltsdefizits sowie zu einem starken Wachstum der Liquidität und der Gesamtnachfrage, was letztlich einen starken Inflationsdruck verursachte. Im Jahr 1367, 21.03.1988 bis 20.03.1989 verschärfte sich mit den anhaltenden Währungsproblemen das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Gesamtnachfrage. Der Rückgang des Ölpreises auf den Weltmärkten hatte die Gesamteinnahmen der Regierung stark beeinträchtigt. Deswegen sah sich die Regierung einem beispiellosen Haushaltsdefizit gegenüber. Im Allgemeinen lag die durchschnittliche Inflation in diesem Zeitraum bei 20%. Die Inflationssituation während der Wiederaufbauzeit. Im Jahr 1368, 21.03.1989 bis 20.03.1990 führten der Anstieg der Öleinnahmen, der Anstieg der Importe und der inländischen Produktion sowie die Devisenpolitik der Regierung, die auf dem Verkauf wettbewerbsfähiger Vorzugswährungen beruhte, zur Anziehung eines Teils der Liquidität und zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen und schließlich zu einer deutlichen Reduzierung des öffentlichen Haushaltsdefizits. Dadurch wurde die Intensität des Inflationsdrucks verringert und die Wachstumsrate des Preisindex wurde ebenfalls begrenzt. Im Jahr 1370 stieg das Staatsdefizit trotz der gestiegenen Staatseinnahmen und aufgrund des schnelleren Wachstums der Staatszahlungen. Und dieses Staatsdefizit führte zu einer Intensivierung des Inflationsdrucks. Infolgedessen stieg die Wachstumsrate des Preisindex trotz des Anstiegs der inländischen Produktion und der Importe. In den 1370er Jahren nahm der Inflationsdruck aufgrund der Fälligkeit der Auslandsschuldenrückzahlung und der Umsetzung einer expansiven Geld- und Finanzpolitik sowie anderer Faktoren zu. Die Umsetzung der Devisenpolitik, insbesondere die Reduzierung des offiziellen Geldwertes gegenüber Fremdwährungen und die Entwicklung hin zu einem flexiblen Währungssystem, gab der Wirtschaft einen zweiten Impuls, während die Geld- und Finanzpolitik nie im Einklang damit umgesetzt wurde. Die höchste Inflationsrate bis zu 41% verzeichnete die iranische Wirtschaft in den Jahren 1373 und 1374. Zwischen 1369 und 1378 stieg die Inflation im Iran immer noch und lag im Durchschnitt bei 23%. Die Inflation von 49% im Jahr 1374 war der Höhepunkt der historischen Inflation im Iran. Inflationssituation von 1376 bis zum Ende der 10. Regierung. Mit dem Anstieg der Ölpreise in den Jahren 1376 und 1377 waren die Auswirkungen der wirtschaftlichen Verbesserung Ende 1378 sichtbar und diese Verbesserung wurde 1379 noch deutlicher. Das Jahr 1380 begann in einer Situation, in der sich die iranische Wirtschaft auf dem Weg des Produktions- und Investitionswachstums befand und gleichzeitig die Inflationsrate aufgrund der günstigen Entwicklungen auf dem Ölmarkt im Jahr 1379 sank. Dieser Trend setzte sich im Jahr 1380 nicht fort und das Wachstum des allgemeinen Preisniveaus setzte wieder einen Aufwärtstrend in Gang. Von 1384 bis 1389 führten der Anstieg der Ölpreise und die damit einhergehende Steigerung der Öleinnahmen dazu, dass der Staatshaushalt zunehmend von Öleinnahmen abhängig wurde. Im Allgemeinen stieg die Inflationsrate seit 1385 ausgehend von einer Spanne von 12% in einem Aufwärtstrend und trat, nachdem sie im Jahr 1387 Werte über 25% verzeichnete, in eine Abwärtsphase ein, sodass die iranische Wirtschaft Mitte 1389 mehrere Monate lang eine einstellige Inflationsrate verzeichnete. Die Umsetzung von Projekten wie Quick-Return-Unternehmen und Mehrwohnungen, Maskane mehr, sowie der Plan, der Bevölkerung trotz eines großen Defizits hohe Subventionen zu zahlen, führten zu einem Wachstum der Liquidität und einer höheren Inflation. Ab der zweiten Jahreshälfte 1389 begann die Inflationsrate einen starken und relativ langen Aufwärtstrend, sodass die Inflationsrate nach 3 Jahren im August-September 1392 ihren Höhepunkt erlebte und die 40%-Marke überschritt. Inflationssituation seit Beginn der 11. Regierung 1392 bis heute. Mit dem Amtsantritt der neuen Regierung im Jahr 1392 begann die Inflationsrate ab der zweiten Jahreshälfte wieder zu sinken und sank rasch von 40% im September bzw. Oktober 1392 auf unter 20%, um schließlich im Februar, März 1393 bei 17,2% zu liegen. Obwohl die Auswirkungen der Sanktionen zu Beginn der 90er Jahre durch die Verschärfung ökonomischer Fehlstrukturen der iranischen Wirtschaft ohne Inflationsraten von rund 30% auferlegte, erlebte die Inflation im Iran mit der Stabilität der JCPOA-Jahre jedoch eine stabilere Phase. Mit der Rückkehr ausländischer Sanktionen mit größerer Intensität im Mai 2018 und der Intensivierung der Auswirkungen der inländischen Wirtschaftspolitik ist die Inflationsrate plötzlich auf höhere Niveaus gestiegen. Seit Mai 2018 beträgt die durchschnittliche Inflation im Iran 34%. Die 13. Regierung trat ihr Amt in einer Situation an, in der die iranische Wirtschaft aufgrund des Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA und der Wiedereinführung grausamer Sanktionen einen starken Preisanstieg erlebte. Die 13. Regierung setzte die Inflationseindämmung auf die Tagesordnung, aber die Umsetzung einiger wirtschaftspolitischer Maßnahmen, einschließlich der Abschaffung des Vorzugszinssatzes, führte natürlich zu einem Anstieg der Inflation und erreichte in einigen Monaten der letzten zwei Jahre sogar fast 50%. Generell zeigen Studien, dass die iranische Wirtschaft in den letzten fünf Jahrzehnten stets mit einer zweistelligen, chronischen und äußerst volatilen Inflation konfrontiert war. Übermäßige Abhängigkeit von Öleinnahmen, Devisenpolitik, Haushaltsdefizit, Produktionsrückgang und besonders grausame ausländische Sanktionen, die es vor der Revolution nicht gab, können als die fünf Grundfaktoren der Inflation im Iran bezeichnet werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.